Schönen guten Tag, Herr Schetter.
Schönen guten Tag.
Herr Schetter, die Bundeswehr ist seit mittlerweile 15 Jahren im Kosovo stationiert. Es ist ihr längster Einsatz und 700 Soldaten sind immer noch vor Ort. Und das, obwohl der Kosovo bereits seit 2008 unabhängig ist. Was machen die da eigentlich noch?
Ich denke, dass hier natürlich etwa am Anfang, wenn Sie in die ersten Jahre denken, noch weitaus stärker wie Kontrollen, wie Patrouillen im Vordergrund standen. Und eigentlich bei all diesen Einsätzen man eigentlich immer hofft, dass sozusagen dann die militärischen Einheiten immer weniger in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Objektschutz war etwa am Anfang eine große Rolle, dass man Checkpoints hatte. Und all dies hofft man eigentlich dann in diesen Einsätzen immer mehr herunterzufahren. Und Kosovo ist gerade ein Beispiel, wo an sich die Präsenz der Bundeswehr in einer gewissen Weise noch notwendig ist, aber eigentlich im Erscheinungsbild, im Alltag die Bundeswehr an sich immer weniger auffällt.
Der Kosovo ist ja einigermaßen befriedet. Ganz anders sieht es im umstrittensten Einsatzgebiet der Bundeswehr aus, in Afghanistan. Nach 13 Jahren mittlerweile Einsatz, da kann man eigentlich konstatieren, die Taliban gibt es immer noch, Nation Building ist fehlgeschlagen, es gab viele Tote und Milliarden hat das Ganze gekostet. Ist dieser Einsatz einfach schiefgelaufen?
Der Einsatz ist in der Tat sehr schief gelaufen. Ich denke, hier war von vornherein das Problem, dass man nach Afghanistan ging, weil die Amerikaner noch dorthin gingen. Man einfach im Gefolge der Amerikaner in dieses Land ging, ohne eigentlich eine klare Strategie zu haben, wo man überhaupt hin will. Das ist beim Kosovo, weil es auch vor der europäischen Haustüre liegt, etwas anders. Da hat man ein langfristiges Interesse dran. Und in Afghanistan, was man jetzt natürlich auch mit dem Abzug sieht, dass man an sich nie eine klare Strategie für Afghanistan hatte. Und eigentlich auch in Afghanistan ein Mandat hatte, mit dem man sich kaum in die Öffentlichkeit hineingewirkt hat, sondern eigentlich in Afghanistan da war, weil es eine politische Entscheidung hatte, man dieses Mandat aber an sich nie umgesetzt hat in einer Weise, dass wirklich das Militär hier für eine größere Sicherheit gesorgt hat. Ganz im Gegenteil, man wurde immer mehr in Kampfhandlungen einbezogen, war am Ende eine Kriegspartei und hat aber eigentlich für eine Stabilität im Lande kaum sorgen können.
Nach 13 Jahren wird der Einsatz ja auch von der NATO dieses Jahr beendet. Was passiert mit Afghanistan, wenn die internationalen Truppen jetzt dort abziehen?
Das ist natürlich die große Frage, die endlich noch niemand richtig beantworten kann. Es hängt vor allen Dingen davon ab, ob eben noch militärische Verbände unter Führung der Amerikaner im Lande verbleiben werden, um hier vor allen Dingen etwa über Trainings die afghanische Armee weiter aufzubauen, weiter auszubilden. Es hängt vor allen Dingen aber noch weitaus stärker davon ab, inwieweit die internationale Gemeinschaft gewillt ist, in Afghanistan weiter zu investieren, vor allen Dingen in den Staatsaufbau zu investieren und das Land weiter in eine richtige friedliche Richtung zu bringen. All das sind ganz große Unbekannten. Sprich, das Land schwankt eigentlich zwischen einem allmählichen Stabilisierungsprozess über die nächsten Jahrzehnte und einem Fall zurück in Zeiten eines Bürgerkriegs.
Eine andere Frage, die im Zusammenhang mit Militäreinsätzen ja aufkommt, ist die nach der Finanzierung. Die Bundesregierung gibt an, dass die Bundeswehreinsätze seit 1992 etwa 17 Milliarden Euro gekostet haben. Unabhängige Experten, die zweifeln daran und sagen, es könnte sogar dreimal so viel sein. Wie viel Geld geben wir wirklich dafür aus, dass deutsche Truppen im Ausland unterwegs sind?
Sehr viel Geld auf jeden Fall. Ich denke, wie aus Ihrer Frage deutlich wird, es ist die Frage, wie Sie das Gesamte berechnen. Ob Sie sozusagen schon den Grundsold, den eben Soldaten erhalten, mit einbeziehen, die Grundinfrastruktur, die Bundeswehr eh hat, oder ob man von vornherein nur die Gelder einbezieht, die sozusagen dazukommen. Deswegen haben wir sehr abweichende Berechnungen vorliegen. Insgesamt muss man nur sagen, dass eben, und das, ich denke, das ist ein ganz zentraler Kritikpunkt, wenn Sie diese Intervention betrachten, ob Afghanistan, ob auch Kosovo und andere, der militärische Teil ist jedes Mal um einiges höher als der zivile Teil. Sprich, in die Entwicklung fließt weitaus weniger Geld als in das militärische Engagement. Bestes Beispiel ist hier Afghanistan, wo man sagen kann, dass auf 1 Euro, der für den Wiederaufbau aufgewendet wird, 9 Euro kommen, die für das militärische Engagement aufgewendet werden. Das heißt, hier haben wir meines Erachtens eine enorme Schieflage, die auch deutlich macht, wie exorbitant teuer diese Militäreinsätze sind. Und hier ist eigentlich ein sehr starker Wille da und man muss immer wieder ansprechen, dass eigentlich eine andere Balance hergestellt werden müsste.
Und es sind ja auch Einsätze, für die Bundeswehr eigentlich gar nicht konzipiert ist in ihrer Struktur. Das verändert sich jetzt auch in den vergangenen Jahren. Es ist eine Berufsarmee geworden. Sie soll schlagkräftiger werden und auch mit den EU-Partnern zusammen, also eher so eine Art Eingreiftruppe sein. Wie verändert das das Militär?
Also ich denke, das ist meines Erachtens eine ganz zentrale Frage und müsste eigentlich noch weitaus weiter gedacht werden. Hauptproblem ist eigentlich, dass wir eine Bundeswehr haben, die nach wie vor für Friedenseinsätze an sich kaum ausgebildet ist. Sprich, in Friedenseinsätzen benötigen wir an sich vor allen Dingen Akteure, die sich sehr stark mit Deeskalationsstrategien auskennen, die wissen, wie man einen Checkpoint aufbaut. Das sind alles Dinge, für die an sich Polizisten weitaus besser ausgebildet sind als Militärs. Sprich, wir haben häufig mit Militärs meines Erachtens Leute da, die ab der gesamten Ausbildung eigentlich auf die Aufgabenstechte vorbereitet sind. Bei Friedenseinsätzen geht es vor allen Dingen darum, eben einen guten Kontakt mit der Bevölkerung aufzubauen, dauernd an sich mit der Bevölkerung in Kommunikation zu treten. All das wird an sich Bundeswehrsoldaten weniger beigebracht.
Jetzt gibt es ja auch noch Pläne, das Verteidigungsfeld oder das Einsatzgebiet zu erweitern, nämlich ins Innere. Es soll also Pläne geben, dass der Verteidigungsminister in Zukunft alleine die Bundeswehr befehligen oder in den Einsatz schicken kann, was heute erst die Bundesregierung kann, und dann auch zur Terrorabwehr im Inland. Was würde das denn bedeuten?
Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die man sehen muss. Zum einen muss man eben gerade diese Auflösung zwischen Innen- und Außenpolitik betrachten, die ich für enorm problematisch halte, eben dass sozusagen Bundeswehr stärker auch im Inland, hier wird mal genannt das Beispiel eben einer Flugzeugentführung, dass dann die Bundeswehr hier auch eingebunden werden kann, was natürlich dann eigentlich die Aufgabe und die Legitimität der Polizei unterminieren würde. Also ich denke, dass das ein Aspekt ist, der auch juristisch gesehen vor ganz, ganz großen Problemen steht und wo man gegenwärtig auch erkennt, dass hier gerade etwa aus Karlsruhe her, von der juristischen Ebene her, es doch sehr, sehr große Vorbehalte gibt. Das ist ein Aspekt, der ich denke, der meines Erachtens in den nächsten Jahren eher nicht kommen wird. Der andere Aspekt, was auch gestern im Bundestag wieder anklang, ist die sehr starke Diskussion darüber, dass man der gegenwärtigen Bundesregierung ja doch eine Richtung einschlägt, indem man die Bundeswehrsoldaten überall auf der Welt hin entsendet und das an sich immer weniger mit der Einbindung des Bundestages. Sprich, dass man gegenwärtig im Bundestag doch an sich gewisses Grollen hört, dass man sozusagen kaum noch eingebunden wird und sozusagen der Einsatz von Bundeswehrsoldaten überall auf der Welt gegenwärtig doch einen gewissen Automatismus unterläuft. Die jüngste Diskussion geht hier über Somalia und eigentlich der Bundestag als das Instrument, das eigentlich diesen Einsätzen zustimmen müsste und wo es jetzt diskutiert werden müsste, immer weniger in Erscheinung tritt.
Und diese Politik wird ja forciert. Die Verteidigungsministerin, die hat ja im Frühjahr oder im Winter gefordert, dass man wieder ein Global Player werden muss. Positiv gesagt, stehen wir vor einer aktiveren Militärpolitik in der Zukunft oder negativ gesagt vor einer aggressiveren?
Ich denke, die beiden Dinge kommen zusammen. Wir haben gegenwärtig sicherlich ein Testfeld, wo vielleicht auch die Bundesregierung ausprobieren will, was in Zukunft geht, was nicht geht. Sicherlich hat man von den NATO-Partnern einen höheren Druck, die eben auch wollen, dass Deutschland sich stärker beteiligt. Wir haben gegenwärtig eine Bundesregierung mit einer Außenminister und einer Verteidigungsministerin, die für diese Politik stehen, die an sich eben wollen, dass die Bundeswehr überall stärker in Einsätze gehen wird. Also hier sehe ich meines Erachtens einen Automatismus. Problematisch finde ich dabei, dass eben immer weniger gefragt wird, naja, was für Leute brauchen wir überhaupt in diesen Einsätzen? Was ist dort überhaupt notwendig? Sondern es hat diesen Automatismus, man schickt Bundeswehrsoldaten hin und fragt eben nicht danach, inwiefern die überhaupt dafür ausgebildet sind, geeignet sind. Und ich denke, dass das das Hauptproblem ist und wir uns weitaus stärker an sich der Qualität von solchen Einsätzen und der Qualität, was Deutschland leisten kann, zuwenden müssen und weniger einfach zu sagen, wir schicken unsere Bundeswehr überall in der Welt auf alle möglichen Kriegsschauplätze.
5.700 Soldaten sind zurzeit für die Bundeswehr im Auslandseinsatz. Über die aktuelle Rolle der Bundeswehr im Ausland und ihre Zukunft haben wir mit Konrad Schetter gesprochen. Er ist Leiter des Internationalen Konversionszentrums in Bonn, das sich mit der Beobachtung von internationalen Konflikten beschäftigt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schetter.
Sehr gerne geschehen.